Servus, ich bin Marco Pammer vom BRK Herzenswunsch Hospiz Mobil Niederbayern Oberpfalz und ihr hört 7 gute Gründe. Den Podcast von und für Rockkreuzlerinnen und Rockkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
In dieser Folge sprechen Gabriel und ich mit Alinor und Chris vom DRK Ortsverein Germersheim und Julia von der Bereitschaft Freimann des Münchner Roten Kreuzes über ihre Kooperationsprojekte mit den örtlichen Universitäten. Die Campus Sunnies in Germersheim bilden Studentinnen in Erster Hilfe aus und setzen sie als zusätzliche HelferInnen bei Sanitätsdiensten, vor allem an der Uni, ein. Julia bildet für die Asta Sunnies an der Technischen Universität München StudentInnen zu SanitäterInnen aus und hat dazu sogar eine Lehrveranstaltung im Vorlesungsverzeichnis etabliert. Wir sprechen darüber, welche Ziele die Projekte verfolgen, wie alles begann und welche Erfahrungen sie mit den Kooperationen gemacht haben. Bevor es losgeht, kommen wir noch zum Rotkreuz-Ereignis des Monats. Am 12. Januar 2010 ereignete sich ein Erdbeben in Haiti, bei dem 316.000 Menschen starben, 310.000 verletzt und 1,85 Millionen obdachlos wurden. Das Deutsche Rote Kreuz entsandte daraufhin unter anderem eine Emergency Response Unit, kurz ERU, nach Haiti, um vor Ort ein mobiles Krankenhaus aufzubauen und zu betreiben. Am 15. Januar 2010 wurde es in Berlin verladen und am Folgetag morgens hob das Charterflugzeug nach Haiti ab. So, und übers Internet zugeschaltet sind mir insgesamt 4 weitere Personen. Ich fange mal mit dem Chris an. Hallo Chris.
Hi.
Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, hi, ich bin Chris, ich bin 35 und bei uns im Ortsverein Germersheim Bereitschaftsleiter, ansonsten auch noch in der Schnelleinsatzgruppe tätig und habe das Thema Campus Sunnies so ein bisschen mit angestoßen.
Darüber wollen wir heute auch sprechen. Wie lange bist du denn schon beim Roten Kreuz aktiv?
Oh, irgendwie mein halbes Leben lang, jetzt schon 10 Jahre Bereitschaftsleiter, also vom JRK, so diese klassische Laufbahn rüber in die Bereitschaft,
ja. Das heißt, du bist auch schon im Kindesalter dazugekommen?
Genau, in der Gruppenstunde als allererstes und dann rüber gewechselt in die Bereitschaft.
Wie alt warst du da noch?
Boah, ich glaube 11 oder so.
Okay, also jetzt schon auch eine lange Zeit sozusagen.
Genau.
Okay, sehr schön. Über die Campus Sunnies, genau, du hast das Thema ja auch eingebracht und deswegen freuen wir uns auch, dass ihr jetzt heute alle da seid. Sprechen wir gleich. Als nächstes mache ich weiter mit Alinor. Hallo, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Hi, ich bin Alinor. Ich studiere an der Universität Mainz am FDSK und ich bin jetzt seit 5 Jahren bei den Campus Sunnies.
Okay, was war das genau? Ich hab die Abkürzung nicht verstanden.
Ach, sorry. Am Fachbereich Translation, Sprache und Kultur. Wir gehören zur Uni Mainz, aber wir sind in Germersheim ausgelagert.
Okay. Und du bist jetzt seit 5 Jahren quasi bei den Campus Sunnies dabei?
Genau.
Okay, schön. Dann Julia. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, ich bin Julia. Ich bin 27 Jahre alt, habe bis letztes Jahr Chemie studiert und da auch promoviert an der TU München. Und bin während meinem Studium tatsächlich über die Uni ins Rote Kreuz gerutscht, bin jetzt seit 5 Jahren ungefähr dabei, bin in der Bereitschaft aktiv, bin im Arbeitskreis Presse- und Medienarbeit und bin sehr begeistert auch in der SAN-Ausbildung mit dabei und freue mich immer, wenn ich neue Leute zu Sanitätern ausbilden darf.
Und welche Rolle hast du bei den Campus Sunnies in Germersheim?
Tatsächlich absolut gar keine.
Das war jetzt natürlich eine fiese Frage, aber genau, es gibt auf jeden Fall eine Connection, weil du sowas Ähnliches auch machst an der Uni, an der du studierst, oder?
Genau, also ich habe ja an der TU München studiert, habe da ungefähr 8 Jahre verbracht, also doch eine ganz schön lange Zeit und habe in der Zeit dann irgendwann festgestellt, dass wir einen eigenen Sanitätsdienst an der Uni haben. Der ist zwar nicht übers Rote Kreuz organisiert, also der ist wirklich komplett unabhängig davon, aber die haben vor 5 Jahren einen Sanitätskurs angeboten, der über das Rote Kreuz lief. Das heißt, ich habe gelesen, dass es da eine Sanitätsausbildung gibt, habe mir gedacht, auch so ein bisschen medizinisches Wissen kann ja nicht schaden. Habe mich einfach mal angemeldet und habe dann einen Rotkreuz-Sanitätskurs an der Uni gemacht.
Sehr spannend. Das schauen wir uns nachher auch noch im Detail an. Und ich begrüße als Letzten in der Runde den Gabriel. Hallo Gabriel.
Hallo Martin.
Dich frage ich jetzt nicht, was du im Roten Kreuz machst und wer du bist, weil die HörerInnen kennen dich ja schon aus zahlreichen Folgen. Aber steigen wir vielleicht mal gleich geh mal rüber zu dem Blog mit den Campus-Sunnis. Den wolltest du ja gleich beginnen.
Genau, mache ich gerne. Und mich freut es auch, dass wir jetzt quasi zwei Perspektiven heute zusammen haben, vielleicht insgesamt für das Thema. Also mit Campus-Sunnis fangen wir an, aber als Überbegriff vielleicht so Kooperation mit Hochschulen. Und Chris, vielleicht magst du mal das Konzept der Campus-Sunnis in Germersheim erklären.
Ja, klar, gerne. Also im Prinzip, wie kam es denn dazu oder was waren so unsere Beweggründe? Wir haben irgendwie festgestellt, aus Sicht der Bereitschaft immer ein bisschen nervig oder ärgerlich. Wir haben Uni-Partys bei uns an der Uni am Campus, aber es gab nie Sanitätsdienste und andersrum gab es auch selten bis nie Leute, die in die Bereitschaft gekommen sind. Warum? Naja, weil in Germersheim studieren die Leute sehr, sehr kurz, weil Alinor hat ja schon gesagt, eine Sprachuni, das heißt, man muss auch nochmal Auslandssemester machen oder viele machen die. Und dementsprechend lohnt es sich kaum, bei uns da einen Sanitätskurs zu besuchen. Das heißt, unser Konzept ist tatsächlich, dass die Bereitschaft die Sanitätsdienste sicherstellt, aber wir als Aufgabe uns noch gemacht haben, da auch Studis mit einzubinden, die dann einen Erste-Hilfe-Kurs von uns finanziert kriegen und als PraktikantInnen quasi mitlaufen auf so einem Sanitätsdienst. Und da halt dann auch nochmal ein bisschen Bezug haben, sodass wir nicht nur als Ortsverein, sondern eben auch die Studis direkt vertreten sind.
Mhm. Und seit wann macht ihr das und wer hat's erfunden?
Also ich glaube, irgendwie Alinor wird mich berichtigen, ich glaube seit 2018. Genau. Und im Prinzip war es von Anfang an eine Kooperation zwischen dem ASTA von der Uni und also die auch die Partys veranstalten und dem Ortsverein. Das heißt, es war immer klar, dass beide da auch tätig sind und beide unterstützen das Projekt auch.
Das heißt, ihr macht es von Ortsverein-Ebene, der Kreisverband hat damit erstmal wenig bis nichts zu tun.
Genau, wir machen das nur von Ortsvereinsebene, weil wir auch der einzige Ort ist ein kleiner Landkreis in der Pfalz. Da gibt es auch keine weitere Uni im ganzen Landkreis. Von daher trifft es erstmal nur uns.
Kannst du uns ein bisschen was zu Germersheim erzählen? Weil Gabriel und ich haben vorhin schon geklärt im Vorgespräch, wo das überhaupt liegt, in welchem Bundesland und so weiter. Da waren wir uns nicht ganz sicher und wir hatten beide wenig quasi Berührungspunkte mit dem Ort. Magst du uns ein bisschen was erzählen? Wie schaut es bei euch aus? Was gibt es neben der Uni vielleicht noch an spannenden Dingen zu entdecken?
Ja, klar, kann ich gerne machen. Also Germersheim liegt in der Südpfalz, also gerade so an der Grenze Richtung Baden-Württemberg, aber noch in Rheinland-Pfalz. Genau, was gibt's hier so außer der Uni? Ich glaube, für Touristen ist das Spannendste irgendwie unsere Festung, die noch sehr gut erhalten ist, das heißt historisches Festungsgemäuer ringsrum. Der Ortsverein ist sogar tatsächlich auch in einem Festungsgemäuer untergekommen. Das hat dann immer so ein bisschen Charme, wenn uns Leute besuchen und in so historischen Sandsteingebäuden untergekommen sind.
Ja, genau, bloß vielleicht ergänzend, Alinor, du hast es schon angedeutet, also irgendwie, das ist ja so, in Germersheim ist ja offensichtlich ein Fachbereich von der Uni Mainz angesiedelt und du hast schon beschrieben, also so die, für mich war so die grobe Überschrift, was mit Sprachen, kann man das so sagen? Was ist das für ein Fachbereich, was studiert man da?
Also wir haben einen Bachelor und davor zwei Master, das wurde jetzt dieses Semester reformiert, ab jetzt nur noch ein Master. Man kann im Bachelor hier Sprache, Kultur, Translation studieren, was ich auch gemacht habe. Und danach konnte man am gleichen Fachbereich einen Übersetzungsmaster und einen Dolmetschmaster machen, den MAT, Master Translation, und den MAKD, Master Konferenzdolmetschen. Ich war zuerst in dem Bachelor und bin jetzt im MAKD. Und seit diesem Semester ist es ein gemeinsamer Master. Also wir haben einen Bachelor für Übersetzen, Sprache, Kultur und einen Master für Übersetzen und Dolmetschen.
Okay, das heißt, man muss sich aber irgendwie auch spezialisieren auf halt bestimmte Sprachen, weil das ja nicht universal ist, oder? Also es gibt einen universalen Teil, aber dann spezialisiert man auf die Sprache. Kann man sich das so vorstellen?
Genau.
Okay, was machst du für Sprachen?
Ich mache Englisch und Französisch.
Okay, spannend. Danke.
Jetzt hattest du mir ja, Chris, im Vorfeld auch geschrieben, dass es keine behördlichen Auflagen gibt. Dann könnte man sich natürlich fragen, warum macht ihr es denn trotzdem? Also warum macht ihr trotzdem Sanitätswachdienst bei den Veranstaltungen eurer Uni?
Ja, genau. Also es gibt keine behördlichen Auflagen. Wir machen es vor allen Dingen, weil wir diese Synergien sehen mit den Campus-Sunnies. Also zum einen haben wir natürlich auch immer mal wieder vom Rettungsdienst gehört, hey, warum ist denn da niemand? Wir mussten jetzt schon wieder nachts um drei dahin fahren und jemanden abholen und es war kein Sunnydienst da. Und dann mussten wir halt immer sagen, ja, gibt halt keine Auflagen. Genau, und dann hat man sich halt mal zusammengesetzt mit dem ASTA zusammen und überlegt, was können wir denn da tun? Und die paar Sanitätsdienste ist jetzt auch nicht jedes Wochenende da irgendwas. Die können wir gut stemmen und haben dafür, das muss man auch offen und ehrlich sagen, natürlich auch Entlastung oder Unterstützung durch unsere Campus-Sunnies, die dann zum Beispiel auch mal bei den Blutspenden helfen oder bei weiteren Aktionen helfen, wo es jetzt nicht unbedingt den Sun braucht. Also ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Okay, da können wir gleich anknüpfen, Chris, weil ich mich auch gefragt habe, was verfolgt ihr denn für Ziele mit dem Projekt Campus Sunnies? Weil man könnte ja sagen, ihr wollt einen Rettungsdienst entlasten, das ist ja logisch, dann kann die Bereitschaft der Sanitätsdienst machen, aber da brauche ich ja keine Campus Sunnies dazu. Jetzt hast du schon angedeutet, dass die vielleicht in anderen Aufgabenbereichen mit reinschnuppern können, aber was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, was sind die Ziele vom Projekt Campus Sunnies?
Genau, also ich glaube, das eine Ziel ist auf jeden Fall, diese Sanitätsdienste sicherstellen. Jetzt sagst du richtig, dafür brauche ich vielleicht keine Campus-Sunnies. Das andere Ziel ist natürlich aus meiner Sicht, dass ich bin auch, habe ich vorhin vergessen, aber auch Erste-Hilfe-Ausbilder, natürlich so ein bisschen Wissen, um Erste-Hilfe zu streuen. Und da ist halt so eine Campus-Sunny-Geschichte optimal, um einfach dieses Wissen zu streuen. Natürlich haben wir davon als Bereitschaft bei uns vor Ort, gerade mit dem Studienbereich, wenig davon, weil ganz viele Absolventen dann irgendwie nach Brüssel, Straßburg, Washington, wo auch immer hingehen, um zu dolmetschen und nicht in Germersheim bleiben. Aber ich denke, es lohnt trotzdem, dass wir den Aufwand da begehen und der Aufwand außenrum hält sich auch in Grenzen. Also das heißt, die Campus-Sunnies nehmen auch einfach an unseren Dienstabenden teil, an den Unterrichten und bilden sich dort fort. Das heißt, wir haben eigentlich bis auf die Uni-Partys jetzt keinen Mehraufwand als Ortsverein.
Okay. Und gab es jetzt dazu schon ein Konzept oder habt ihr das selber entwickelt? Also als du das begonnen hast, hast du dann geschaut, okay, auf was kann ich da aufbauen oder hast du bei Null gestartet?
Genau, also ich hatte, glaube ich, damals einfach mal gegoogelt und geschaut, aber tatsächlich nichts groß gefunden und wir haben das mehr oder minder selbst aufgebaut, auch nochmal mit unserem Kreisverband geredet, wie baut man es denn auf, auch nochmal natürlich mit dem ASTA geredet, wo hängt man da was auf und sind es dann einfach nur freie Helfer der Uni oder sind es Mitglieder im Ortsverein? Wir haben uns dann dafür entschieden, dass es Mitglieder im Ortsverein sind, auch einfach versicherungstechnisch und wenn wir dann bei den Dienstabenden, wenn die bei den Dienstabenden teilnehmen, ist es halt einfach entspannter, als wenn es direkt komplett über die Uni läuft. Aber das haben wir uns quasi alles direkt entwickelt und ist natürlich auch wahrscheinlich sehr stark zugeschnitten auf dieses spezielle Setting, was wir hier in Germersheim mit der Uni auch haben, wo es nur einen Fachbereich gibt und ganz viele Strukturen, die so eine Uni normalerweise hat, die es bei uns vielleicht gar nicht so gibt, weil es eben nur diesen einen Fachbereich gibt.
Wie groß ist denn der Fachbereich? Wie viele StudentInnen sind es?
Oh, Alinor, da müsstest du einspringen.
etwas über 1000.
Etwas über 1000, okay, also es ist jetzt nicht wenig im eigentlichen Sinn, aber es ist natürlich jetzt nicht riesengroß und im Vergleich zur Uni Mainz insgesamt ist es natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Genau, okay. Alina, vielleicht magst du gleich weitermachen, nämlich mich hat interessiert, was sind denn so Voraussetzungen, die Campus Sunnies mitbringen müssen und auch so, wie läuft denn die Ausbildung tatsächlich? Du hast das ja quasi miterlebt. Was kann man da sagen? Was muss man mitbringen und wie läuft die Ausbildung?
Also Voraussetzung, man muss dienstagabends Zeit haben, wenn wir unsere Dienstabende abhalten und auch mal bereit sein, zumindest einen Teil oder die ganze Party zu verpassen, weil man stattdessen dann Schicht hat. Mhm. Aber ansonsten nur Interesse an Erster Hilfe, Interesse am Roten Kreuz. Bei der Ausbildung macht man als erstes so einen ganz Standard Erste-Hilfe-Kurs und dann nehmen wir an den regulären Dienstabenden teil des Roten Kreuzes. Wir haben so ein paar benannt, von denen wir denken, dass sie ganz gut wären, wenn man sie mal mitbekommen hätte, bevor man dann auf die erste Uni-Party mitkommt. Aber man nimmt einfach regulär beim DRK in den Dienstabenden teil.
Okay, das heißt, das ist halt das Themenspektrum, was da angeboten wird. Und das heißt, du kannst für dich auch einschätzen, okay, das finde ich jetzt besonders spannend oder da passt jetzt irgendwie nicht so gut. Aber der Schwerpunkt ist oder der Einstieg ist über die Erste Hilfe und dann quasi laufende Fortbildung, das, was halt angeboten wird, so.
Genau.
Okay. Chris, du hattest in dem, wo du geschrieben hattest, was ihr da so macht ungefähr, war auch so eine Botschaft als eine Motivation, dass jetzt quasi eine SAN-Ausbildung nicht neben dem Studium so richtig gut zu absolvieren ist und deswegen gibt es quasi eine spezielle Ausbildung in Anführungszeichen. Also du hast ja schon gesagt, der Schwerpunkt ist Erste Hilfe und dann halt irgendwie kontinuierliche Fortbildung mit der Konsequenz, dass dann die Campus Sunnies im Prinzip zusätzlich bei den Diensten da unterstützen. Wie würdest du das einschätzen? Weil es jetzt, weiß nicht, aber es sind ja schon ein paar Tage, also weiß nicht, wie umfangreich das ist, die Grundausbildung, kann die Julia wahrscheinlich was dazu sagen, aber sagen wir, es ist ja nicht ewig. Also es wäre theoretisch ja schon denkbar, die zu SanitäterInnen auszubilden, oder? Was ist da die Gemengelage oder wie kamt ihr dazu, das zu sagen, nee, das braucht es nicht, sondern wir lassen es drunter vom Niveau?
Genau, also die Hürde ist einfach, also bei uns wird die ganze Grundausbildung und auch der SAN regelmäßig angeboten, aber halt jetzt wenig an die Semester angepasst oder ähnliches. Das heißt, die ganze Grundausbildung kannst du halt in einem Jahr bei uns besuchen. Ein Jahr sind jetzt schon zwei Semester. Ganz oft stellen wir halt fest, dass die Leute verständlicherweise im ersten Semester Besseres zu tun haben, als zu sagen, hey, jetzt, wenn ich frisch anfange zu studieren, dann mache ich auch nochmal Campus Honey. Das heißt, das erste Semester ist schon weg. Die Studienzeit dadurch, dass es dann noch Auslandssemester gibt oder so, bildet halt einfach eine Hürde dar. Das heißt nicht, dass es nicht machbar ist. Also wir haben mit Alinor eine Mitstreiterin jetzt hier in der Runde dabei, bei der lief das ganz anders. Also wir sagen auch immer, alles kann, nichts muss. Also die Campus Sunnies können als Basis erstmal ihren Erste-Hilfe-Kurs machen. Wer dann noch seinen SAN machen will, wie jetzt zum Beispiel die Alinor, die hat ihren SAN gemacht und dann noch beschlossen, sie wird Bereitschaftsleiterin zwischendurch und alle Kurse dafür besucht. Aber das ist halt eher die Ausnahme, dass die Leute so viel Zeit dann nebenher verbringen wollen. Dienstagsabends ist bei uns meistens kein Problem, weil die hängen eh in Germersheim fest, kommen von überall her und wissen nicht, was zu tun ist, böse gesagt. Von daher ist das, glaube ich, unter der Woche abends entspannt machbar.
Okay, also Alinor, jetzt haben wir ja schon gehört, du bist also eine, die nicht bei dem Erste-Hilfe-Kurs geblieben ist, sondern weitergemacht hat und auch noch jetzt in die Leitung da einsteigt oder so. Wie kam es denn dazu oder was war da deine Motivation und wie lässt sich das denn aus Brüssel machen?
Aus Brüssel hat sich da extrem wenig machen lassen. Genau, ich habe an dem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen. Ich bin praktisch Gründungsmitglied. Mein erstes Semester war das Wintersemester 2018 und ich war dann beim ersten Kickoff dabei und bin seitdem ich 17 bin, bei den Campus-Sanitätern. Aber als ich dann da eine Weile mitgemacht habe, ich war dann auch bei verschiedenen SAN-Diensten dabei und mich hat es wirklich interessiert, hat mich dann Chris und Vitali gefragt, ob das mit dem den Sanitätshelfer machen nicht was für mich wäre. Ich habe dann
Okay.
die SAN-Ausbildung während des Semesters gemacht und habe dann eine Woche lang die Kurse geschwänzt.
Sehr gut. Das ist aber eine gute Ausrede, oder?
Wir hatten damals noch Anwesenheitspflicht.
Okay. Das heißt, das hat sich auch ein Stück verändert, wahrscheinlich über Pandemie und Remote-Unterricht und so weiter. Das heißt, es ist heute vielleicht ein bisschen flexibler, kann man das sagen? Oder
Das
hat es
kommt
eher
ein
mit
bisschen
dem
drauf an.
Bachelor zu tun? Ja, genau, okay.
Es hat eher mehr mit dem Bachelor zu tun. Also wir haben jetzt keine Anwesenheitspflicht hier. Man kann natürlich selber sagen, brauche ich jetzt das? Wie habe ich Zeit? Man kann das auch an anders unterbringen, an den Wochenenden, aber oder versuchen in den Semesterferien. Aber dann muss man natürlich sagen, ich bin in den Semesterferien da und fliege nicht irgendwo anders hin. Mit
Ja.
dem, ich war, das letzte Semester habe ich ein Auslandssemester in Brüssel gemacht. Währenddessen habe ich dann an den Bereitschaftssachen nicht teilgenommen.
Genau, das heißt, es kommt dann wahrscheinlich auch darauf an, was das für Dinge sind, aber alles, was man nicht remote machen kann, fällt dann quasi weg.
Ja.
Ja, okay.
Jetzt noch bevor ich quasi wusste, um was für einen quasi Bereich der Universität es handelt, hatte ich mir die Frage aufgeschrieben, Alinor. Ja, der Chris hatte im Vorfeld geschrieben, ja, dass es Studierende aus ganz Europa sind und so weiter. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie funktioniert denn das sprachlich? Weil der klassische Erste-Hilfe-Kurs oder auch SAN-Ausbildung oder so ist ja meistens halt auf Deutsch. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass eben gerade die eben zum Studieren nach Germersheim kommen, eben halt vielleicht nicht sofort Deutsch sprechen. Jetzt könnte es natürlich so sein, dass mit dem benannten Fachbereich Translation, Sprache und Kulturwissenschaft das vielleicht anders ausschaut. Wie schaut es denn in der Praxis aus? Was ist denn dann die Unterrichtssprache im Erste-Hilfe-Kurs und bei anderen Fortbildungen am Bereitschaftsamt?
Die Unterrichtssprache ist Deutsch, aber das war bisher, glaube ich, noch nie wirklich ein Problem, weil die meisten Studierenden, die Sprachen studieren, sprechen die dann auch sehr gut. Deswegen konnten die dann dem Unterricht auch folgen. Die Leute, die im Bachelor als Austauschstudenten kommen, sind sowieso nur für ein Semester da. Deswegen und haben dann auch nicht unbedingt so Lust auf die Campus-Sanitäter.
Ich glaube, die größte Challenge ist, wenn wir einen Ausbilder haben, der auf Pfälzisch redet. Das ist sehr, sehr schwer für alle Campus-Sunnies zu verstehen. Das ist der Endgegner quasi, aber ansonsten klappt es gut.
Sehr gut.
Das
Aber,
DRK
ja.
hat ja auch sein ganz eigenes Niveau. Und ich bin deutsche Muttersprachlerin, aber als ich zum DRK das erste Mal gekommen bin und dann haben alle mit den Worten um sich geschmissen, der KTW, der SAN, der RTW und dann gehen wir zur SEG und zur SEGB. Ich habe keine Ahnung, worüber die Leute geredet haben.
Also heißt, du brauchst nochmal eine extra Sprachausbildung für Rotkreuzisch.
Genau.
Genau, aber sie ist gut dabei, weil ich habe ja vorhin auch gefragt, was die Abkürzung bedeutet, die sie uns da um die Ohren geschmissen hat. Aber vielleicht an der Stelle bietet sich's an, mal einen Blick zur Julia zu werfen. Du bist ja jetzt nicht in einem Bereich tätig gewesen an der Uni, der mit Sprachen so zu tun hatte. Wie war es denn bei euch mit quasi Fremdsprachen, Unterrichtssprachen und so weiter? Wie hat sich das da dargestellt?
Ja, bei uns ist es eigentlich auch so, dass alle, die bei unseren Aster-Sannis, also bei uns nennt sich das Ganze Aster-Sannis vom Allgemeinen Studentischen Ausschuss her, dass alle Deutsch sprechen. Wir hatten teilweise in unseren Ausbildungen Leute mit drin, die natürlich keine Deutsch-Muttersprachler waren, aber schon ein gewisses Sprachniveau hatten. Das heißt, prinzipiell freuen wir uns immer, wenn Leute dazukommen, die auch aus irgendwelchen anderen Ländern kommen oder noch nicht so lange in Deutschland sind. Es ist nur wichtig, dass halt ein gewisses deutsches Sprachverständnis schon da ist, weil wir bei den Sanitätsdiensten auch hauptsächlich Patienten haben, die Deutsch sprechen und deswegen leider die Sanitäter auch alle Deutsch können müssen.
Das heißt, ihr habt euch nie die Frage gestellt oder damit beschäftigt, irgendwie Unterricht auf Englisch zum Beispiel oder so anzubieten.
Nicht an der Uni, aber tatsächlich ist es gerade bei uns im Kreisverband im BRK ein Thema.
Echt, wieso?
Da hat sich herausgestellt, dass es doch viele Leute gibt, die zwar kein Deutsch können, aber großes Interesse an dem haben, was das Rote Kreuz macht. Und deswegen wird da gerade ein bisschen was organisiert, damit man den Leuten auch in irgendeiner Form Ausbildung anbieten kann. Es wird vielleicht nicht gleich der ganze SAN-Kurs sein, es wird vielleicht nicht gleich Sanitätsdienste sein, aber zumindest regelmäßige Ausbildungsabende, regelmäßige Fortbildungen, Termine, Leute kennenlernen. Und auch als Praktikant auf Sanitätsdienste mitgehen, da gibt es mittlerweile schon einiges, wo auch unsere Bereitschaft mit dabei ist. Und das läuft, glaube ich, ganz gut an.
Hört sich spannend an und ist wahrscheinlich dann auch eine eigene Folge wert. Kommen wir nochmal zurück zu Germersheim und den Campus Sunnies. Wer engagiert sich denn bei euch als Campus Sunny und warum?
Magst du alle nur, soll ich?
Ich weiß nicht, wie ich das beantworten wollte, sag du mal.
Warum hast du denn damals mitgemacht, vielleicht, Alino?
Ich war in der Schule bei den Schulsanitätern, aber das war bei uns, ich weiß, dass es an unterschiedlichen Schulen extrem unterschiedlich sein kann. Bei uns war das einmal ein Erste-Hilfe-Kurs und danach haben wir neben der Sporthalle Mau Mau gespielt. Jedes Mal, wenn irgendeine Veranstaltung war. Und obwohl das jetzt bei uns nicht so eine große oder so eine ernsthafte Geschichte war, habe ich mich dann trotzdem für das DRK interessiert. Ich war aber ein bisschen schüchtern, da in der Schule mitzumachen, weil ich gedacht habe, die kennen sich alle und ich kenne niemanden und wusste nicht so recht, ob ich da dann mitmachen soll. Und als ich dann im ersten Semester gesehen habe, Aushang, Kick-off Campus-Sanitäter, habe ich gedacht, das wäre doch was.
Und du hast ja den Weg noch weiter beschritten. Jetzt wäre natürlich eine Frage, reicht es den normalen Campus-Sunnies normalerweise in Anführungsstrichen nur als Praktikant, Praktikantin mitzulaufen? Oder war das vielleicht sogar bei dir sogar der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ja, ich mache da weiter, weil mir das eben nicht reicht?
Das würde ich nicht so sagen. Ich denke, als Praktikant mitlaufen ist auch gut und auch interessant und man lernt viele Dinge dabei und ich hatte dann nie so das Gefühl, dass ich komplett anders behandelt wurde oder komplett andere Sachen gemacht habe als Praktikant wie als richtiger Sunny danach.
Wie ist eure Erfahrung mit den Campus Sunnies? Sind es dann auch Leute, die dann irgendwie Anschluss finden bei euch im Ortsverein oder insgesamt halt dann quasi schon mal den Schritt ins Rote Kreuz gewagt haben und vielleicht auch woanders schneller Anschluss finden? Habt ihr da Erfahrungen?
Also meine Vermutung wäre ja. Also was wir schon oft merken, ist, dass wenn eine neue Generation an Campus-Sunnies kommen, dass das schon mal Vorgeschädigte sind, die daheim irgendwo schon mal in der Bergwacht oder sonst irgendwas waren oder in der Feuerwehr und jetzt halt am neuen Ort auch ein Hobby suchen. Und ich vermute, kriegen wir immer schlecht mit, aber ich vermute, dass bei vielen auch hinterher so dieser Impuls da ist, hey, da habe ich jetzt ein bisschen was mitgekriegt, klingt doch spannend, wenn ich jetzt wegziehe, dass ich da auch noch aktiv bin. Aber da wir noch nicht so ewig auch am Start sind, kann ich das nicht so wirklich mit Zahlen untermauern, wie viele wir da quasi irgendwo anders hin als Campus Sunnies quasi geschickt haben und die jetzt im DRK oder in einer anderen Hilfsorganisation aktiv sind.
Und ihr seid ja genau auch in so eine Zeit reingefallen, wo es dann so eine weltweite Pandemie gab. Wie hat sich das ausgewirkt auch auf euer Projekt Campus Sunnies?
Ja, also das war spannend, weil insofern spannend, weil wir gerade so eine Gruppe aufgebaut hatten und das Projekt ans Laufen kam. Und dann kam die Pandemie und alles war, ja, es gab keine Uni-Partys, verständlicherweise, sinnigerweise. Es gab jede Menge Arbeit, das heißt, die Leute, die vorher da waren, wie zum Beispiel Alinor, die haben wir dann auch eingebunden. Wir haben eine Schnellteststation betrieben vom Ortsverein für die Stadt. Und da durften die dann helfen. Also ich glaube, langweilig wurde den bisherigen Campus Sunnies nicht, aber diese Motivation, mit der wir reingehen und sagen, hey, guck mal, Erste Hilfe von Studis für Studis an den Campus-Veranstaltungen, die gab es halt einfach nicht mehr, diese Campus-Veranstaltung. Von daher kam es in den Jahren, gab es dann weniger tatsächlich neue, beziehungsweise ich glaube kaum neue Campus Sunnies.
Ja, Chris, ich würde da gleich anschließen wollen, weil du hast ja gesagt, dass vielleicht auch oder dass einige bei den Campus Sunnies auch dabei sind, die irgendeinen anderen Bezug schon woanders hatten zum Roten Kreuz oder von mir aus zu anderen Hilfsorganisationen. Und ich habe in dem Zusammenhang, ich hätte so eine Art These, nämlich dass Uni-Standorte quasi im Kontext von Hilfsorganisationen und so eine Art von Solidaritätsbeitrag erbringen, wenn sie Studierende in eine Hilfsorganisation integrieren. Warum? Weil wo auch immer die dann später landen, können die dann wieder Bezug nehmen. Also hatten entweder vorher schon Bezug, haben dann da weitergemacht, wo sie studiert haben, gehen dann da halt hin, wo sie landen, wie auch immer, und haben dann auch wieder irgendwie eine positive Assoziation zu einer Hilfsorganisation und jetzt in dem Fall zum Roten Kreuz und engagieren sich da wieder. Würdest du das auch so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dadurch, dass man ja so ein bisschen hinter die Kulissen auch blickt, dass ich natürlich an einem neuen Ort dann viel besser entscheiden kann, okay, will ich mich da jetzt engagieren und wo habe ich die Möglichkeiten? Und ich glaube, das fällt halt viel leichter, wenn ich da schon mal Berührungspunkte hatte und eine Ahnung habe, wie es denn funktioniert oder was denn so im DRK alles möglich ist.
Ja, A, das und B, das kann ja auch quasi ein Türöffner sein an dem neuen Ort, um zu sagen, ja, jetzt bin ich halt neu hier, jetzt schaue ich mal, ich muss ja irgendwie auch Anschluss finden. Ja, gehe ich halt mal zum Roten Kreuz, da weiß ich schon ungefähr, wie die ticken und dann bin ich halt erstmal da angekommen und dann schaue ich weiter. So Effekte kann man sich vorstellen, oder?
Genau, denke ich auch, ja.
Julia, siehst du das auch so? Also so die Thematik zu sagen, Uni-Standorte speziell und eben gucken, dass man überall Andockmöglichkeiten schafft, auch unabhängig davon zu wissen, wie lange sind die Leute da oder wo gehen die möglicherweise hin?
Ja, absolut. Wir hatten mittlerweile auch einige Leute, die dann mit ihrem Studium fertig waren und dann für den Job wegziehen mussten und sich aber da wieder ein Hobby gesucht haben und wieder entweder beim Roten Kreuz gelandet sind oder bei einer anderen Hilfsorganisation. Wir hatten Leute, die für ihren Bachelor woanders waren, dann zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, vorher war ich bei den Johannitern, aber jetzt habe ich gesehen, das Rote Kreuz, die Bereitschaft ist viel näher bei mir, jetzt komme ich zu euch. Also ich glaube, das ist wirklich super. Und ich glaube auch, jeder, der irgendwie in Erster Hilfe ausgebildet ist, egal ob das jetzt Sanitäter oder noch höher ausgebildet oder auch nur ein Erste-Hilfe-Kurs ist ein absoluter Gewinn für die Gesellschaft. Ganz egal, ob der jetzt dauerhaft sich im Roten Kreuz engagiert oder sich später entscheidet, irgendwo anders hinzugehen. Das sind in jedem Fall Leute, von denen die Gesellschaft profitiert.
Ja, absolut. Das ist ja das, was der Chris vorher noch gesagt hat, als ein Ziel zu sagen, Erste-Hilfe-Fähigkeiten stärken. Und wenn man jetzt so auch gesamtgesellschaftlich jetzt auch gerade wieder Themen überlegt, wie Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung stärken, also auch für größere Schadenslagen, da ist man natürlich im Schluss auch darauf angewiesen, dass die Bevölkerung sich auch ein Stück weit selbst helfen kann, weil man nicht überall immer ein Angebot wird machen können, gleichzeitig insbesondere. Das klang jetzt schon so ein bisschen an, weil, also klar, die Menschen, die zum Studieren irgendwo hingehen, die sind, also das Leben ist sehr stark in Bewegung und das hat Ali nur schon erzählt, ein Auslandspraktikum und so weiter und ich weiß ja noch nicht, wo komme ich dann hin. Aber insgesamt würde ich doch sagen, so Risiken dafür, dass Leute jetzt quasi nicht, keine Ahnung, 15 Jahre auf jeden Fall sich ehrenamtlich am selben Standort engagieren, die gibt es ja doch auch bei regulären HelferInnen. Oder? Chris, ja. Ist da die Erfahrung auch?
Also, wenn ich mal aus Sicht von einem Bereitschaftsleiter rede, muss ich sagen, ja, definitiv. Also ich glaube, die Gesellschaft ist da ja auch im Wandel, was es so früher gab, dass die Leute irgendwie 15, 20, 30 Jahre in einem Ortsverein bleiben. Ich glaube, das ist halt auch einfach gesellschaftlicher Wandel, dass man eher mobil ist, dann doch nochmal umzieht, woanders neue Zelte aufbricht und ich glaube, das sind einfach die Geschichten, darauf muss man sich einstellen, dass natürlich solche langen Mitgliedschaften, das ist immer schön, wenn es sowas gibt, aber dass die eher die Ausnahme sind.
Ja, und ich glaube auch, dass man da gar nicht so sehr, also zumindest in München jetzt gar nicht so sehr unterscheiden kann zwischen Studierenden und anderen Mitgliedern, die erst nach dem Studium zum Roten Kreuz gekommen sind. Weil bei uns ist es so, unsere Bereitschaft ist sehr nah an einem der größten Studentenwohnheime hier in München und dementsprechend sind wir mittlerweile sehr studentisch geprägt, aber wir haben da Leute dabei, die sind mit ihrem ersten Semester dazugekommen, sind jetzt seit 10 Jahren dabei, weil sie nach dem Studium einen Job in München gefunden haben. Also auch aus einer studentischen Mitgliedschaft kann dann was sehr Langjähriges werden und natürlich haben wir umgekehrt auch Leute, die für den Job hergekommen sind und dann aber nach ein paar Jahren beruflich umziehen mussten. Also bei uns ist es wirklich sehr gemischt, wie lange die Leute bleiben und man kann jetzt nicht sagen, gerade die Studierenden sind nur ein paar Jahre da und gehen dann wieder, sondern wir haben da durchaus auch Langjährige.
Genau, also das heißt, man kann es jetzt nicht vorhersehen oder man kann es auch nicht festmachen in irgendwelchen Merkmalen, sondern man hat halt insgesamt das Risiko, dass Menschen länger oder kürzer da sind und ich würde auch sagen, wenn man auch Engagementforschung anschaut, ist ja der Trend tatsächlich vielleicht ein Stück weit auch zu kurz, also oder das, was Chris gesagt hat, ist nicht mehr die Regel, dass die Leute eben sehr, sehr lange sich bei denselben Dingen engagieren. Jetzt, glaube ich, war das aber mindestens in Germersheim auch so ein bisschen Thema. Naja, also wenn das so ist, dass vielleicht jetzt gerade diese Studenten da halt nicht ewig da sind und ich muss aber da was investieren, um die so weit zu bringen, dass sie da auch einsatzfähig sind. Chris, vielleicht magst du mal sagen, was war das für euch auch ein Argument im Sinne von, naja, da entstehen ja auch Aufwände und Kosten, vielleicht auch wofür? Vielleicht kannst du das mal sagen. Und weil die zweite Frage wäre dann, Wenn das aber auch doch ein Solidaritätsbeitrag ist, den man vielleicht auch für die Organisation insgesamt, für die Gesellschaft und so weiter bietet, dann ist ja die Frage, woraus finanziert man sowas? Aber vielleicht kannst du mal sagen, war das Thema Kosten oder Aufwände auch ein Argument? Welche entstehen da? Und dann vielleicht, wie kann man sowas angehen, wie kann man sowas lösen?
Genau, da hatten wir relativ viel Glück, glaube ich, an mehreren Stellen. Also erstens brauchen die Campus-Sunnies gar nicht so viele laufende Kosten, weil wir einfach für die Sanitätsdienste nutzen wir das Material mit von der Bereitschaft und glücklicherweise passiert da jetzt nicht so arg viel, dass wir da Material ohne Ende verlieren und da große Verluste hätten. Und ansonsten hat der AStA auch finanzielle Unterstützung für die Campus-Sunnies geliefert, sodass wir so eine Initialausstattung mit extra Polos, wo halt Campus Sunny draufsteht und so weiter und so fort, in die Wege leiten konnten. Und wir sind sogar dann, ich weiß nicht wann, 2019, 2020 prämiert worden von unserer Ministerpräsidentin, die macht so einen Jugendengagement-Wettbewerb, gibt's dort, und da haben wir dann halt auch die Campus Sunnies beworben mit den initialen Kosten, die man da hatte, und die haben wir tatsächlich dadurch decken können, und das war natürlich auch eine schöne Gelegenheit für alle, die sich da engagieren, nochmal so von höchster Stelle im Land eine Prämierung zu kriegen für das Projekt.
Ja, das heißt aber, Kosten und Aufwände gibt es halt vor allem also für die Ausbildung, für die Ausrüstung, irgendwie Klamotten, so, aber das heißt, es ist schon so, also auch wenn das ehrenamtliches Engagement ist, aber das kostet natürlich auch ein Stück weit Geld, oder? Das ist so die Rahmenbedingung.
Genau, also, aber wie gesagt, das sind nicht die Riesenkosten, vor allen Dingen, weil die Ausbildung bei uns für Mitglieder von den Ortsvereinen, die Erste-Hilfe-Ausbildung, die trägt der Kreisverband komplett. Das ist dann natürlich eine enorme Entlastung, weil es uns als Ortsverein erstmal egal sein kann, wie viele Campus-Sunnies habe ich denn und schleuse ich jedes Jahr durch. Da muss ich dann nicht aufs Geld gucken, sondern das trägt einfach der Kreisverband, was eine super Sache ist. Und ich glaube, das sind auch die größten Kosten, die ansonsten anstehen würden. Genau.
Okay, aber das heißt, die Hilfsorganisation ist halt eine Quelle für die Finanzierung. Die Unis, du hast schon angedeutet, der AStA hat ein bisschen was beigetragen, könnten auch eine Perspektive sein. Und Fördermittel, hattest du auch schon erwähnt, können eben auch eine Möglichkeit sein, um da was hinzubekommen, je nachdem, ob es halt was Passendes gibt. Julia, waren bei euch die Kosten in diesem Uni-Projekt auch ein Thema oder war das kein Thema?
Also bei uns ist es so, dass das Ganze ja weitestgehend unabhängig vom BRK lief. Das heißt, von BRK-Seite war das Ganze eigentlich immer eher ein Gewinn auf der Kostenseite, weil wir mittlerweile so weit sind, dass wir an der Uni Sanitäter ausbilden, die dann als fertig ausgebildete Sanitäter ins Rote Kreuz wechseln und sich dementsprechend die Sanitätsausbildung sparen, und dadurch spart natürlich das BRK Kosten. Auf der Uni-Seite war es natürlich ein Faktor, weil klar, Material kostet Geld. Gestartet hat das Ganze 2009, also weit bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren, mit jemandem, der sich gedacht hat, wir machen da diese Uni-Partys und müssen immer einen Sanitätsdienst buchen und viel Geld dafür ausgeben. Und studentische Organisationen, die Partys organisieren, haben ja meistens nicht unbedingt Geld im Überfluss. Deswegen hat er sich gedacht, warum schließen wir uns nicht zusammen? Wir haben bestimmt viele Studis, die schon eine Sanitätsausbildung haben und machen den Sanitätsdienst selber. So hat das Ganze damals gestartet. Das heißt, sie haben dann einfach Stück für Stück sich Material zusammengesammelt, bis sie genug hatten, um Sanitätsdienste wirklich bedienen zu können. Haben Leute gesucht, die schon eine Ausbildung haben, die gesagt haben, ja gut, bei der Party trinke ich nichts, sondern bin als Sunny da. Und über die Jahre haben wir dann immer ein bisschen Geld erwirtschaftet, indem wir zum Beispiel den Blutspendedienst bei Blutspenden unterstützt haben. Das war so einer der Kontakte zum BRK, die wir in den Jahren hatten. Oder indem wir Materialpauschalen verlangt haben für die Sanitätsdienste, die wir machen. Und wir hatten immer ein sehr kleines Budget, aber es hat gereicht, dass wir uns jetzt einen guten Materialstock aufbauen konnten. Mittlerweile kriegen wir auch ein bisschen finanzielle Unterstützung von der Uni tatsächlich. Und damit haben wir jetzt ein recht komfortables Leben und können auch Leute wirklich auf gutem Niveau ausbilden.
Genau, wir schauen uns das ja nachher noch ein bisschen ausführlicher an. Wobei wir da auch gleich bei so einem Punkt sind, nämlich erstmal in Richtung Chris. Ihr habt ja also im Wesentlichen Erste-Hilfe-Ausbildung für die Campus-SanitäterInnen und danach eben Fortbildung. Und dann wäre ja die Frage, wenn die Leute CampussanitäterInnen sind, wie weit wird dann irgendwas anerkannt auf andere Ausbildungen in der Hilfsorganisation? Also Erste Hilfe logischerweise wahrscheinlich, aber gibt es da irgendwie was drüber hinaus, irgendwas, wo man sagt, okay, was macht es denen dann vielleicht leichter, auch weiterzumachen?
Also von den Fortbildungen und den Dienstabenden gibt es da nichts. Was es halt gibt, ist jeweils die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache jetzt meine Grundausbildung, ich mache meinen SAN, der wird dann natürlich, sind dann ganz reguläre Ausbildungen, die jeder noch on top machen kann. Genau. Und ansonsten, also bringt mir natürlich nichts für die Anerkennung, aber was es noch gibt, ist, dass wir so Arbeitszeugnisse schreiben oder keine Arbeitszeugnisse, aber Ehrenamtstätigkeitszeugnisse, wo wir eben auch drinstehen haben, wer sich wo engagiert hat. Das heißt, für die Studis ist es halt auch nochmal ganz nett, irgendwas in der Hand zu haben, wenn ich mich jetzt irgendwo nach dem Studium bewerbe und da dann wenigstens nachweisen kann, dass ich hier tätig war.
Okay, also eine Art von tatsächlich Anerkennung und Dank oder Dokumentation auch. Alinor, war das für dich ein Thema? Also hat dir das irgendwo geholfen, was ich irgendwie bei einer Bewerbung oder irgendwas? Oder war das eher so, Mai, passt schon?
Ich bin froh, dass es die Option gibt, aber im Moment habe ich mich nirgendwo beworben. Ich habe das nicht genutzt bisher.
Okay, und würdest du sagen, dass aber die Erfahrung vielleicht, die du gesammelt hast, sowohl jetzt bei den Ausbildungen oder Fortbildungen als auch bei den Veranstaltungen, ist das was dir dann leichter macht, eben jetzt als, wie soll ich sagen, als reguläre Sanitäterin dann, weil du halt einfach eine gewisse Routine schon hast, die andere, die frischen SAN-Kurs gemacht haben, nicht haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand das bei meinem SAN-Kurs sehr interessant, weil ich da davor an anderen Kursen beim DRK teilgenommen habe und da waren das hauptsächlich Leute, die schon seit 10 Jahren, 20 Jahren beim DRK dabei sind und wo ich immer das Gefühl hatte, ich bin so irgendwie die einzig Neue, die keine Ahnung hat. Ich habe dann natürlich trotzdem Fragen gestellt, habe mich dann auch reingefunden, aber es war immer so, ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige hier, die sich irgendwie nicht so auskennt. Und bei dem SAN-Kurs, bei dem ich dann war ich die Einzige, die tatsächlich schon Erfahrung hatte und die sagen konnte, wie es läuft und die verstanden hat, wie das alles organisiert ist. Das war dann eine extrem lustige Erfahrung für mich.
Okay, schneller Perspektivwechsel, genau.
Ja.
Chris, jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, dass ihr eben jetzt schon einige Zeit euch mit Campus Sunnies beschäftigt. Wie würdest du denn insgesamt so die Erfahrung, die ihr mit den Campus Sunnies gemacht hast, denn beschreiben? Also wie wird auch das Angebot insgesamt denn aufgenommen?
Ich glaube, sehr positiv. Ich glaube, an einer unserer ersten Uni-Partys, das werde ich nicht vergessen, hatten wir plötzlich auf unserer Homepage einen Kommentar von einer Studentin, die sich nochmal bedankt hat, dass die Campus Sunnies da durch den Park gehen und auch nochmal gucken, liegt da nicht noch einer irgendwo auf dem Gelände oder so. Und von ganz vielen Studierenden hören wir das, glaube ich, immer wieder, dass das ein absoluter Mehrwert ist. Also wir machen zum Beispiel auch einmal im Jahr als Werbung quasi für die Campus Sunnies bei so einer, bei der Einführungswoche, bei der Schnitzeljagd vom AStA mit und machen da so eine kleine Erste-Hilfe-Station. Und da kommt eigentlich auch immer positives Feedback, wo die Leute sagen, hey, cool, dass ihr das Thema mit reinbringt und dass ihr da seid, dass ihr euch engagiert.
Wie viele Campus Sunnies habt ihr denn aktuell?
Ja, zurzeit sind wir, glaube ich, so 8. Kann das sein, Alinor? So in dem Dreh? Plus, minus?
Ich glaube eher 5.
Eher 5.
Aber ja. Die da sind, sind dabei und gut dabei. Jetzt, wer betreut die denn? Macht ihr beide das oder habt ihr da extra jemanden abgestellt dafür? Wie habt ihr das organisiert?
Genau, also erstmal laufen die natürlich alle in der Bereitschaft mit und wenn du jetzt zum ersten Dienstabend kommen würdest und es gäbe keine Vorstellungsrunde für dich, würdest du wahrscheinlich gar nicht merken, wer ist jetzt hier im Raum Campus Sunny und wer gehört zur Bereitschaft. Also da läuft erstmal die Betreuung einfach auch so durch die Bereitschaftsleitung mit. Genau, und dann, um alles mit dem AStA zu klären, wählen die Campus Sunnies untereinander immer noch eine Leitung, sodass man halt klären kann, mit der Uni direkt Dinge klären kann. Das ist immer ein bisschen einfacher, als wenn ich das versuche zu klären, der nie in Germersheim studiert hat und keine Ahnung hat, wen man da was fragt. Von daher machen das die Campusunis dann quasi selbst verwaltet und wir kümmern uns nur um die DRK-Seite, um die fachliche Seite quasi.
Und jetzt ist natürlich Alinor ein Spezialfall, das ja jetzt auch in die Bereitschaftsleitung schon rein ist, aber was vielleicht häufiger vorkommt, und da würde mich auch interessieren, wie das bei euch sich so entwickelt, wie viele, die denn als Campus-Sunnies, ihr habt ja vorhin schon gesagt, Chris, auch aus versicherungstechnischen Gründen wären die bei euch auch Mitglieder und so weiter, aber wie viele landen dann richtig im Roten Kreuz, in Anführungsstrichen, oder auch zum Beispiel auch in anderen Gemeinschaften?
Also bei uns sind es tatsächlich weniger Leute. Mir fallen jetzt mit Alinor 2 bisher ein. Die weitere Kurse einfach gemacht haben und dann auch weiterhin tätig sind. Genau. Aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es noch ein paar mehr sind, die eben dann nach dem Studium das Thema nochmal irgendwo anders angegangen sind, wo sie jetzt überall auf der Welt verstreut denn sind.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Woran glaubst du, liegt es, dass vielleicht, nicht, also außer dem Wegzug vielleicht oder halt der örtlichen Veränderung, dass nicht alle gleich irgendwie in der Organisation dann quasi weitermachen?
Ich glaube, es ist halt ein Invest, den man gehen muss und auch mit seinem Studium vereinbaren muss. Und ich glaube, deswegen haben wir das Konzept ja auch so geschnürt, dass wir sagen, wir gehen da mal leichtgewichtig rein, um niemanden abzuschrecken und zu sagen, du musst jetzt erstmal 10 Kurse machen und vorher darfst du hier gar nichts. Ich glaube, das ist so die größte Hürde, weil mein Eindruck ist schon, dass die Personen Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aber dann oft vielleicht nicht die Zeit haben, das noch zu tun und tatsächlich noch Kurse zu besuchen und sich da noch tiefer einzuarbeiten in die Themen.
Ja, Alinor, hast du da einen Eindruck, warum jetzt zum Beispiel andere, die jetzt auch mit dir studiert haben, eben jetzt nicht noch mehr machen oder gab es da irgendein Feedback, dass sie sagen, ach, ist ja toll, dass du das machst oder na, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Hast du da einen Einblick?
Vor allem bei uns dann im Master später hat man schon viel zu tun mit den Kursen, viele Hausaufgaben, viele Prüfungen und es ist auch so, dass es so einen gewissen Kern in der Uni gibt, die irgendwie bei allen Sachen mitmachen, die mal in der Fachschaftsvertretung waren, mal im Master und für die ist es dann oft sehr viel, wenn man dann sagt, komm doch auch noch zu den Campus-Unis dazu.
Okay. Ja, also es ist quasi, man muss sich halt überlegen, wo man die Zeit investiert und was halt geht und was nicht geht. Und das sind halt unterschiedliche Entscheidungen dann.
Ja.
Okay. Als ihr geschrieben hattet, dass ihr sowas macht, habe ich überlegt, ja, was sind denn so möglicherweise ähnliche Projekte oder was kenne ich denn da? Und mir ist dann eingefallen die Hochschulgemeinschaft in Münster, wobei ich nicht ganz sicher bin, weil als ich jetzt aktuell recherchiert hatte, hatte ich so den Eindruck, vielleicht gibt es sie auch gar nicht mehr. Die ist auf jeden Fall mal ausgezeichnet worden, auch mit dem Förderpreis Helfende Hand und war genauso auch eine Kooperation zwischen Uni und Roten Kreuz. Und ich glaube, da gab es auch eine personelle Identität. Ich weiß gar nicht, ob da ein Professor sogar quasi das da dort aufgezogen hat. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass die sich auch in der internationalen Hilfe auch nochmal mit engagiert hatten. Und dann habe ich eben gleich an die Julia gedacht, weil die eben mal erzählt hatte, oder dass der Kontext so war, dass sie aus dem studentischen Sanitätsdienst, Julia an der TU, gell?
Ja, genau.
kam. Und jetzt würde ich sagen, ist die Gelegenheit, Julia, stell doch nochmal kurz das Konzept vor, wie ihr das in München gemacht habt. Du hast es vorher schon angedeutet, also 2009 schon begonnen, das heißt auch vor deiner Zeit, aber wie waren so die Idee, weil das ist ja ein Stück was anderes, weil es von der Uni ausging.
Genau, also das war quasi das umgekehrte System. Ich finde das mit den Campus-Sunnies super spannend. Bei uns lief es so, dass wir eben gesagt haben, Sanitätsdienste von Hilfsorganisationen kosten irgendwie Geld. Und es wäre schön, wenn wir das auch selber hinkriegen. Und es gibt ja an einer Uni wie der TU, wir haben 50.000 Studierende, sicherlich Leute, die irgendeine Ausbildung haben. Das heißt, die haben sich dann zusammengefunden, haben angefangen, Sanitätsdienste für kleinere Veranstaltungen zu machen. Und im Laufe der Jahre haben sich immer mehr Mitglieder gesammelt, hat sich immer mehr Material gesammelt. Und dann konnten wir auch die größeren Veranstaltungen wirklich selber stemmen. Also das war letzten Endes auch alles noch vor meiner Zeit. Ich sage nur immer wir, weil es mittlerweile so ein bisschen zu meinem Kind geworden ist. Aber mittlerweile sind wir so weit, dass wir auch die größten Uni-Partys mit über 5000 Gästen gut selbst betreuen können. Und das eigentlich eine ziemliche Erfolgsgeschichte ist. Aber wir haben natürlich jetzt auch schon fast 15 Jahre Zeit gehabt, um zu dem Punkt zu kommen.
Ja, das heißt, so die zentrale Motivation war eher aus dem raus zu sagen, hey, wir haben Veranstaltungen, da braucht es einen Sanitätsdienst und da gibt es vielleicht sogar behördliche Auflagen und wir wollen uns eigentlich das Geld sparen. Und deswegen machen wir das selber und nutzen dabei gleichzeitig, dass eben viele StudentInnen irgendeine Vergangenheit oder irgendein Standbein in dem Kontext oder eine Qualifikation haben. Kann man das so sagen?
Genau, so war das im Endeffekt. Aber irgendwann hat dann der damalige Leiter von der ganzen Organisation gesagt, es wäre doch auch schön, wenn wir jetzt wirklich an der Uni Leute ausbilden könnten. Weil München hat unglaublich viele Studierende. Wir haben zwei große Unis und dann noch zahlreiche Hochschulen. Aber irgendwie war es gar nicht so einfach, Leute aus der Uni ins Rote Kreuz zu kriegen. Und der Florian, der das damals gemacht hat, der war selber Ausbilder beim Roten Kreuz und eben Leiter von den Astersanis und hat dann versucht, mal einen Sanitätskurs zu organisieren, der an der Uni stattfindet, damit man einfach darüber, dass da ein Kurs vom Roten Kreuz vor Ort an der Uni angeboten wird, auch wirklich mal Studierende ins Rote Kreuz reinkriegt und zusätzlich auch neue Leute für die Astersanis generiert.
Genau, jetzt hatten wir im Vorgespräch schon, das hat eine gewisse Dimension. Hast du gesagt, ich glaube irgendwie, das sind so 100 im Jahr, die da ausgebildet werden inzwischen, kann das sein?
Ja, das ist mittlerweile ein bisschen aus dem Ruder geraten, würde ich sagen. Der allererste Kurs, das ist auch der Kurs, in dem ich mit drin war, der war 2019 mit, ich glaube, 10 oder 12 Teilnehmern, also wirklich eine überschaubare Anzahl, ein ganz normaler Sanitätskurs, würde ich sagen. Und dann kam erstmal ein Jahr später Corona, dann ist ein Jahr lang gar nichts passiert. Die Uni war ja weitestgehend menschenleer über lange Zeiträume. Und dann haben wir uns 2021 gedacht, ja, langsam könnte man mal wieder anfangen, was zu machen, zumindest online. Aber vom Roten Kreuz gab es zu dem Zeitpunkt noch keine SAN-Ausbildung, weil natürlich verständlicherweise die Praxismaßnahmen nicht geübt werden konnten, wenn man sich nicht treffen darf. Deswegen ist nichts angeboten worden. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir es halt selber, dann machen wir es von der Uni aus und haben im Frühjahr 2021 einen Online-Sanitätskurs angeboten, wo wir gesagt haben, wir unterrichten jetzt erstmal die ganzen Theorieinhalte, das sind ja mehr als genug, jeder, der will, kann mitmachen und dann schauen wir mal, vielleicht ist es im Sommer ja schon so gut, dass wir dann auch wirklich die Praxis machen dürfen und da haben sich 60 Leute gefunden, die gesagt haben, ja, in meinem Studium geht gerade eh nichts vorwärts, es ist alles so trocken und so viel online und macht keinen Spaß mehr. Ich will mal was Neues und waren da auch super motiviert immer dabei. Und im Sommer war es dann ja zum Glück schon wieder so weit, dass wir zumindest mit Masken und draußen es dann hingekriegt haben, auch die Praxismaßnahmen noch mit den Leuten zu machen. Und dann hatten wir im Sommer 2021 unsere ersten Sanis, die wir selber an der Uni ausgebildet haben. Und dann haben wir uns gedacht, es wäre schön, wenn wir das Ganze noch weiter professionalisieren könnten. Vielleicht, dass die Leute auch für ihr Studium davon profitieren, weil ihr habt es ja vorhin schon gesagt, es ist zeitlich doch ein ganz schöner Aufwand, so eine Sanitätsausbildung. Und da wäre es natürlich schön, wenn man fürs Studium dann auch irgendwie Credits damit sammeln könnte. Deswegen haben wir dann letztes Wintersemester, also 2022, zum ersten Mal das Ganze als Lehrveranstaltung angeboten, haben dann einen ganz tollen Lehrstuhl gefunden, der mit uns kooperiert. Und das gibt's jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal. Und wir hatten letztes Jahr bei dem Pilotversuch nur so 35 Teilnehmer, haben dieses Jahr wieder mit einer ähnlichen Anmeldezahl gerechnet. Und sind dann ziemlich überrannt worden mit mehreren 100 Anmeldungen innerhalb von kürzester Zeit.
Krass.
Das hat uns dann vor ziemlich viele Herausforderungen gestellt, weil natürlich wollen wir den Leuten eine qualitativ hochwertige Ausbildung geben, wo sie auch die Praxis jetzt wirklich sinnvoll lernen. Und das geht nicht, wenn da 100 Leute im Hörsaal sitzen. Das heißt, wir haben das Ganze aufgeteilt. Wir haben 40 Leute, die jetzt jede Woche im Hörsaal sitzen und da gleich die Praxismaßnahmen direkt üben dürfen. Und wir haben 60 Leute, die sich den Stream von der Vorlesung online angucken und dann im Sommersemester kommen und da dann nur noch gesammelt die Praxismaßnahmen mit uns machen.
Okay, aber wer führt das durch? Also welche Ressourcen machen diese Ausbildung jetzt tatsächlich?
Das ist jetzt der Link zum Roten Kreuz. Es ist immer noch der Florian, der damals vor 5 Jahren diesen Rotkreuz-Sahnkurs an der Uni angeboten hat. Und ich bin mittlerweile ja auch Ausbilderin beim BRK. Das heißt, wir bieten das zwar für die Uni an, wir bieten das von den Astersanis an. Das heißt, die Leute kriegen hinterher auch ein Zertifikat von den Astersanis. Aber wir orientieren uns da komplett an den Lehrmeinungen vom BRK. Wir empfehlen den Leuten auch Literatur, die vom DRK kommt, dementsprechend, wenn die Leute aus unserem Sahnkurs rauskommen, haben sie im Endeffekt genau das gelernt, was sie auch beim BRK gelernt hätten.
Okay, aber das heißt, ihr macht es ehrenamtlich und es gibt quasi einen Support von, du hast gesagt, irgendeine Fakultät unterstützt das, Medizin wahrscheinlich oder sowas, oder?
Ja, wir haben da ein bisschen gesucht, was da passend sein könnte, haben ein bisschen rumgefragt und waren dann leider sehr enttäuscht, weil viele gesagt haben, ja, das passt fachlich irgendwie nicht so richtig und sie können sich nicht vorstellen, dass das eine brauchbare Vorlesung wird und außerdem, wir sind ja gar nicht mehr mit der Uni assoziiert so richtig und das wollen sie lieber nicht betreuen. Aber ich hatte aus meiner Promotion einen Kooperationspartner, der immer total offen für alles Neue war und der ist eigentlich aus der Elektrotechnik, ist da Professor, okay. Macht biomedizinische Elektronik, also schon irgendwas mit Medizin drin. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn Lust hätte, noch so ein Modul zu betreuen, weil um tatsächlich Noten und Credits geben zu dürfen, braucht man irgendjemanden mit einem Lehrauftrag an der Uni. Und er hat gesagt, ja, das klingt spannend, das klingt nützlich, das können die Leute wirklich brauchen. Wir hatten dann auch noch eine ganz tolle Unterstützerin an der damals noch Fakultät für Elektrotechnik, die da im Verwaltungsbereich war und gesagt hat, ja, sie ist da auch voll dafür. Sie findet es wichtig, dass man eben medizinische Grundkenntnisse auch an der Uni lernen kann. Und die beiden haben uns dann durch das ganze Bürokratische ein bisschen durchgeholfen. Und ja, der Professor Heiden, der steht jetzt immer noch mit seinem Namen für die Vorlesung und wir kümmern uns um die Durchführung.
Okay, aber das heißt, ihr steht jetzt da real im Vorlesungsverzeichnis, das kann man buchen, da gibt es jetzt Credits dafür. Was ist da die Motivation der 100 Studierenden, die das machen? Also die Credits werden es ja trotz allem nicht sein wahrscheinlich.
Das haben wir uns auch gefragt, das haben wir die Leute auch gefragt. Und es war tatsächlich kein einziger dabei, der gesagt hat, er macht es wegen den Credits, sondern es waren ganz unterschiedliche Gründe. Es waren Leute dabei, die eigentlich schon eine Ausbildung haben, zum Beispiel als Krankenpflegerin. Und die Teilnehmerin hat dann gemeint, ja, sie will aber noch mehr über das Notfallmedizinische lernen, weil ihr das gefehlt hat in ihrer Ausbildung. Wir haben Leute dabei, die schon bei einer Feuerwehr waren und gesagt haben, ja, da sieht man dann doch öfter mal irgendwie Notfälle und will auch helfen können, zumindest so ein bisschen. Und deswegen wollen sie halt mehr lernen als nur den Erste-Hilfe-Kurs, den sie bisher hatten. Wir haben Leute dabei, die gemeint haben, ja, sie haben mal auf einer Uni-Party gesehen, dass wir da sind und uns um Leute kümmern. Und sie fanden es einfach cool, dass man sowas machen kann. Und deswegen wollen sie. Also es sind die verschiedensten Gründe. Aber ja, sind alle bisher immer noch motiviert dabei, obwohl unsere Vorlesungszeit wirklich unangenehm ist, weil wir als Dozenten ja berufstätig sind. Und dementsprechend findet die Vorlesung von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt.
Okay, ja gut, aber das heißt für beide Seiten, das muss man schon wollen auch.
Absolut, ja.
So. Ja, okay. So, also jetzt machen aber da Rotkreuzler nach Rotkreuz Vorgaben oder Konzept einen Kurs an der Uni. Warum ist es jetzt nicht gleich eine Rotkreuz-Aufgabe? Also klar, du hast die Historie erzählt, aber das wirkt ja auch ein bisschen speziell, oder nicht?
Ja, wir hatten ja den ersten Kurs, der wirklich vom Roten Kreuz kam und haben da festgestellt, dass es für beide Seiten wirklich viel Aufwand ist. Weil in München ist es so geregelt, dass die Sanitätsausbildung standardmäßig im Kreisverband stattfindet, dass da das ganze Material gelagert ist und man da sehr gut Kurse halten kann. Wenn man dann aber einen Kurs irgendwo anders halten will, dann ist es ein Riesenaufwand, dass man das ganze Material da erstmal hinschaffen muss. Es ist organisatorisch schwierig. Und was wir zusätzlich auch noch gesehen haben, wir haben einen neuen Weg gefunden, um Leute ins Rote Kreuz zu bringen, weil für viele Studierende ist doch eine gewisse Hemmschwelle, wenn man ihnen sagt, hey, du kannst hier Mitglied werden, das kostet zwar nichts, aber hier ist so eine Liste an Ausbildungen, die solltest du bitte machen, wenn du dabei bleiben willst. Und es ist ja nicht nur die Sanitätsausbildung. Als Rotkreuzler hat man ja doch noch ein paar andere Module in der Grundausbildung, die auch wirklich wichtig sind. Und
genau,
das ist dann
auch
teilweise.
Sagen, Gott sei Dank.
Ich bin da voll dahinter, aber es ist für Studis teilweise ein bisschen abschreckend, wenn sie sich denken, ich hätte noch ein bisschen Zeit für ein neues Hobby, aber ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen soll, weil dann kommt die nächste Prüfungsphase, dann wird es wieder stressig, dann schaffe ich es vielleicht nicht. Das heißt, wir bieten den Leuten jetzt einen Einstieg über einen anderen Weg. Wir sagen, ihr könnt euch erstmal hier das Medizinische angucken, könnt schauen, ob euch das wirklich taugt, kriegt da schon mal eine Ausbildung. Und wenn ihr dann sagt, das war spannend, das hat mir Spaß gemacht, ich will da mehr machen, dann könnt ihr mitkommen ins Rote Kreuz. Wir zeigen euch alles, wir erklären euch, was ihr dann noch zusätzlich braucht. Den größten Teil habt ihr eigentlich schon. Und dann kommen eben noch die anderen Ausbildungen, die euch noch fehlen für eure Grundausbildung. Das ist dann aber nicht mehr so viel, weil die Sanitätsausbildung habt ihr ja schon geschafft. Und damit kann man die Leute dann oft besser abholen, haben wir festgestellt.
Genau, das heißt, die wird auch schon mal anerkannt. Und dann vielleicht irgendwie an euch alle drei so ein bisschen die Frage, was würdet ihr sagen, was sind denn so die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen den Campus Sunnies und jetzt diesem Konzept an der TU München? Wo gibt es da Schnittmengen, wo unterscheidet sich das? Also wahrscheinlich einmal halt in dieser Perspektive, das eine kommt von der Hilfsorganisation, das andere kommt eigentlich von der Uni oder von der studentischen Selbstverwaltung, muss man ja sagen. Was fällt euch da auf?
Ja, ich kann gerne mal. Also ich glaube, was ja eine Gemeinsamkeit ist und man jetzt so rausziehen kann, ist, dass es meines Erachtens so Wege braucht, in denen ich vielleicht nicht das ganze Portfolio machen muss, sofort in irgendeine Bereitschaft gehen muss, wo ich keinen kenne, sondern dass wir mit beiden Konzepten, glaube ich, einen Rahmen bieten, wo ich mit ganz vielen anderen Leuten, Kommilitonen, die ich schon kenne, aktiv sein kann und erstmal einen ersten kleinen Schritt, bei euch ist er dann natürlich größer mit dem Sun, aber so einen ersten Schritt machen kann, ohne jetzt überfahren und überrollt zu werden, so wie es Alinor vorhin beschrieben hat, mit 1000 Kursen und 1000 Dingen und ich dann sagen muss, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht?
Ja, und ich glaube auch dieses, dass man den Austausch herstellt zwischen der Uni, die ja da ist, und dem Roten Kreuz, das ja da ist, weil das hat in München irgendwie so ein bisschen, oder es fehlt teilweise, dass man wirklich die Uni ins Rote Kreuz bringt oder umgekehrt und dass man da einfach wirklich sowohl bei uns als auch bei euch ein Angebot hat, das den Studenten das Ganze näher bringt und so niederschwellig ist. Ich glaube, das ist auch eine Gemeinsamkeit. Und ich glaube, wenn man die Mitgliederzahlen prozentual anschaut, dann sind wir auch nicht so unterschiedlich. Weil ihr habt gemeint, ihr habt ungefähr 1000 Studierende und ungefähr aktuell 5 Leute bei den Campus Sunnies.
Ja, genau.
Ja, das also vom prozentualen Anteil sind wir da, glaube ich, ähnlich unterwegs. Wir haben ein bisschen mehr Studierende und ein bisschen mehr Leute bei den Aster Sunnies, aber im Verhältnis ist es, glaube ich, ähnlich.
Da tun sich ganz neue Formate auf. Nachdem wir den Münchner Konventionsbeauftragten auch hier in der Leitung haben, muss man fast überlegen, ob man an der TU München vielleicht nicht demnächst auch noch ein Seminar für humanitäres Völkerrecht anbietet. Dann hätten sie schon
einen zweiten Aspekt mit dabei. Ich habe grundsätzlich drüber nachgedacht, aber es ist ja so ein bisschen auch das, was die Julia beschrieben hat. Das sind halt zwei Systeme, die so mittelkompatibel sind. Und bei uns kommt noch dazu, wir müssten es natürlich tendenziell vielleicht auch mal beginnen, eigentlich mit der Bundeswehr-Uni zusammen. Aber die Idee gibt es schon grundsätzlich. Da ist eher so, weißt du, wie es ist, im Konkreten braucht es dann doch mehr Mühe. Aber man sieht schon, und ich finde die Geschichten jetzt beide total spannend, weil man sieht ja, dass, genau, man muss einfach mal machen und sich das einfach mal beginnen. Und dann tun sich da vielleicht auch Möglichkeiten auf. Genau, Martin, könntest du übernehmen, oder?
Ja, ich hab gerade überlegt, deswegen zögere ich so ein bisschen. Wir haben eigentlich das Thema Finanzierung, haben wir schon gesprochen bei beiden. Und auch die Institutionalisierung, deswegen hätte ich gesagt.
Ja, wobei auf den Aspekt, glaube ich, können wir schon nochmal kurz eingehen, weil das ist ja das, was ihr auch gerade beschrieben habt. Also wir hatten so ein Stück uns die Frage gestellt, ist das jetzt quasi was, also oder andersrum, die Herausforderung, gerade vielleicht Julia jetzt auf deiner Seite, wenn das von der Uni ausgeht, aber es geht ja nicht wirklich von der Uni aus, sondern eigentlich von der studentischen Selbstverwaltung. Und das heißt, ich habe so ein bisschen das Risiko, wenn da Leute wechseln, so Schlüsselrollen, dann muss das ja irgendwie auch weitergeführt werden. Also die Frage der Kontinuität ist ja im studentischen Kontext immer ein bisschen eine Herausforderung. Und Chris, ihr werdet das auch ein Stück weit haben. Also klar, jetzt ist es ja eher so, solange es auf eurer Seite die Initiative liegt, aber dann, also es ist auch im Ehrenamt ja oft so, dann wechselt da irgendwie und dann, also wie riskant ist es, dass durch die Fluktuation von Schlüsselpersonen so ein Projekt dann einschläft, wenn es nicht entweder bei der Hilfsorganisation oder bei der Uni so institutionalisiert ist, dass man sagt, ja, das ist halt jetzt so.
Also ich kann mal mit unserer Seite starten. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Also ich glaube, das Projekt an sich, die Aster-Sanis als Sanitätsdienst für Uni-Veranstaltungen, die werden weiterleben, weil da sind wir auch sehr dahinter, dass Leute, die viel machen, die motiviert sind, dann mit ins Leitungsteam geholt werden und da einfach die Organisation hinter dem Ganzen schon mal ein bisschen kennenlernen, solange noch jemand Erfahrenes dabei ist. Ich bin jetzt zum Beispiel seit knapp 4 Jahren in der Leitung und nachdem ich jetzt ja doch schon seit Mitte des Jahres von der Uni weg bin, bin ich jetzt gerade dabei, das Ganze zu übergeben an meine Nachfolger. Aber das klappt normalerweise ganz gut. Worum ich mir da ein bisschen mehr Sorgen mache, ist, das mit der Sanitätsausbildung, weil das ist natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung. Weil Leute mit einer medizinischen Ausbildung wird man an der Uni immer finden, aber Leute, die dann zum einen Lust haben, das Ganze weiterzugeben und zum anderen in irgendeiner Weise eine didaktische, am besten auch eine fachdidaktische Ausbildung dafür haben, damit dann auch die Teilnehmenden wirklich davon profitieren können und hinterher eine gute Ausbildung haben, das ist nicht ganz so leicht. Wir haben jetzt das Glück, dass wir momentan noch zwei Leute dabei haben, die auch beim BRK als Sanitätsausbilder aktiv sind und dementsprechend zwangsweise die Voraussetzungen haben. Aber da sind wir jetzt gerade dahinter, dass wir irgendwie Leute zu Ausbildern ausbilden an der Uni, die dann auch die Lehrmeinungen kennen, die dann auch entsprechend regelmäßig irgendwie Fortbildungen bekommen. Aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn man da keine große Organisation dahinter hat, die Fortbildungen für Ausbilder anbietet oder die sich um ihre Ausbilder kümmern kann. Also da müssen wir schauen, wie es über die nächsten Jahre weiterläuft, weil wahrscheinlich können wir das auch nicht ewig weitermachen.
Ja, genau. Mhm. Chris, wie siehst du das mit der Institutionalisierung oder dem Risiko bei Fluktuation von Schlüsselrollen?
Ja, also bei den Campus-Sanis stellen wir das schon auch fest. Auf unserer Seite ist da natürlich ein bisschen mehr Kontinuität, weil die Leute halt vor Ort sind und uns halt kein Studienort ist für die meisten Leute aus der Bereitschaft. Aber auf Campus-Sanis-Seite auf jeden Fall, dadurch, dass wir halt auch öfter mal Leute haben, die dann ein Auslandssemester machen oder ähnliches, ist da immer ein bisschen Wandel drin. Der Vorteil ist, dass wir mittlerweile gute Formate gefunden haben, also diese Schnitzeljagd, wo wir halt einfach jemanden schminken, hinsetzen und sagt, behandelt mal. Und da kommen dann die Leute, die noch gar keine Berührungspunkte zu uns haben, in die Situation für Punkte bei der Schnitzeljagd in der Einführungswoche behandeln zu müssen. Und da greifen wir dann schon immer mal wieder Leute ab. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, auch wenn wir haben schon Generationen von Campus-Sunnies auch mit Sicherheit gekoppelt an das, was gerade die Uni macht und wie hoch der Workload ist. Wir haben Generationen, die relativ viel Zeit investieren können und auch so Generationen an Campus-Sunnis, die sind halt da und können aber tatsächlich nicht so viel Zeit investieren. Genau, aber die Struktur außenrum steht mal und die steht glücklicherweise mittlerweile auch so fest in den Köpfen auf Uni-Seite, dass halt jedem klar ist, der eine Uni-Party organisiert, da hinten brauchen die Campus-Sunnis Platz, die kommen mit ihrem Feldbett und bauen das und das und das auf. Von daher ist das, glaube ich, schon tief mittlerweile in den Köpfen drin, dass ich die Hoffnung habe, dass es weiter auch so gut läuft.
Okay. Julia, du hattest vorhin schon mal angedeutet, dass das ein Stück weit die Astersanis so ein Herzensprojekt von dir sind. Kannst du nochmal sagen, warum, was dich da so bewegt auch dabei?
Ja, ich bin ja darüber eigentlich zu meinem aktuellen ehrenamtlichen Engagement gekommen. Also ich hatte eigentlich nie einen größeren Bezug zum Roten Kreuz. Ich habe immer gedacht, Medizin ist schon spannend, aber ich kann das nicht. Ich kann nicht so gut mit Menschen und ich kann wahrscheinlich auch kein Blut sehen. Ich will es gar nicht ausprobieren. Und im Laufe vom Studium habe ich dann aber irgendwie gemerkt, dass es ganz cool wäre, mal noch was anderes zu machen. Also ich habe zwar gern Chemie studiert, aber irgendwie hat immer ein bisschen was gefehlt. Mhm. Und ein Freund von mir war damals sowohl bei der Wasserwacht als auch bei den Astersanis und hat gemeint, hey, vielleicht wäre das was für dich. Kannst du ja mal überlegen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, Rotes Kreuz und wer weiß, was ich da dann alles machen muss, wenn ich da Mitglied werde und ob ich das überhaupt schaffe. Und dann kam da auf einmal dieses Angebot mit, mach doch eine Sanitätsausbildung, die ist kostenlos, die bieten wir in den Semesterferien an, ist vom Roten Kreuz organisiert und bewerbt euch doch mal. Habe ich mich drauf beworben, habe nicht damit gerechnet, dass es klappt, weil es eh schon mein letztes Semester war. Und bin dann letztlich als Nachrücker irgendwie da reingeraten und habe da dann festgestellt, es macht mir irre viel Spaß, Leuten zu helfen. Und habe versucht, bei allem mitzuhelfen, was irgendwie ging, habe dann relativ schnell das Materialmanagement für die Astersanis übernommen, bin gleichzeitig auch in die Bereitschaft gegangen, weil eben der Florian damals gesagt hat, ihr könnt bei den Astersanis Dienste machen, aber das sind halt irgendwie begrenzt. Es ist halt meistens irgendwie eine Uniparty, es sind meistens ähnliche Patienten, die man da so hat. Wenn ihr auch was anderes sehen wollt, dann kommt zum Roten Kreuz. Da werden immer Leute gebraucht. Und dann habe ich mir gedacht, kann man sich ja mal angucken. Jetzt habe ich schon die Sanitätsausbildung geschafft. Jetzt gucken wir mal, was es da sonst noch gibt. Und seitdem ist immer wieder irgendwas Neues um die Ecke gekommen, wo Hilfe gebraucht wird und wo ich mir gedacht habe, probiere ich einfach mal aus, weil ich habe die Sanitätsausbildung ausprobiert und habe gar nicht so richtig dran geglaubt, dass ich gut genug dafür bin und es hat geklappt, also probiere ich auch mal andere Sachen aus, die irgendwie interessant klingen und vielleicht wird es ja gut und so bin ich dann da immer tiefer reingerutscht, bin jetzt mittlerweile bei uns auch in der Bereitschaftsleitung mit dabei, bin eben in die Sanitätsausbildung gekommen, habe mich medizinisch noch weitergebildet, habe dann meinen Rettungssanitäter gemacht und bin auch bei den Aster-Sanis dann weitergegangen, eben vom Materialmanagement aus in die Leitung, in die Organisation und habe ja festgestellt, dass ich Spaß dran habe, Sachen zu organisieren, mich um Leute zu kümmern, Dienste zu planen und habe jetzt neben meinem Job, der natürlich auch Spaß macht, in meiner Freizeit auch irgendwie was wirklich Sinnvolles zu tun, wo ich das Gefühl habe, ja, es macht einen Unterschied, ob ich das mache oder ob es keiner macht.
Das ist ein schöner Ansatz, genau. So, jetzt haben wir was gehört zu Kooperationen mit Universitäten in München und in Germersheim. Was sollten sich denn andere Uni-Standorte von euch unbedingt abschauen? Vielleicht schauen wir mal zu euch, Chris, Alinor. Was sollten sich andere Uni-Standorte von euch unbedingt abschauen?
Ich glaube, sich einfach zu trauen und mal gemeinsam zu überlegen, wo hat man denn sowohl als DRK als auch als AStA oder wer auch immer Veranstaltungen hat, wo hat man denn Mehrwerte? Die müssen ja nicht immer im Finanziellen liegen, sondern einfach so Win-Win-Situationen und dann einfach mal sich trauen, das starten und im Zweifel abändern kann man seine Konzepte ja immer noch.
Genau, und dass man auch nicht sagt, ja, die Studenten, die haben eh keine Zeit, die haben eh keine Lust, die sind eh nur kurz da, sondern auch sagt, schauen wir uns das doch mal an, ob die nicht hier was lernen können und ob das praktisch uns beiden nicht was bringt.
Okay, also nicht unterschätzen auf jeden Fall die Studierenden. Julia, gibt es aus deiner Sicht was sollten sich andere Uni-Standorte abschauen?
So ein bisschen in die Richtung, was Alinor gerade gesagt hat, einfach ja nicht von vornherein sagen, das lohnt sich für uns nicht und da machen wir doch miese damit, sondern einfach mal Sachen ausprobieren und Sachen eine Chance geben und vielleicht stellt man dann ja fest, dass beide Seiten profitieren, weil wenn das BRK damals 2019 gesagt hätte, boah, so ein Sahnkurs außerhalb vom Kreisverband und das ganze Material dahin schaffen und dann sehen wir nicht, was da genau unterrichtet wird und ob das gut ist, oh, das wollen wir nicht, dann wäre das alles nie so weit gekommen, wie es jetzt ist und dann würden wir jetzt nicht regelmäßig neue Mitglieder ins Rote Kreuz bringen. Das heißt, im Endeffekt haben beide Seiten massiv davon profitiert, dass einfach mal jemand gesagt hat, naja, vielleicht lohnt es sich nicht für uns, aber wir probieren es jetzt mal aus.
Mhm. Also auch wirklich als Chance nutzen. Genau, okay. Wie geht es denn weiter mit den Projekten? Julia, du hast schon ein bisschen angedeutet, also im Prinzip ist es erstmal verstetigt. Gibt es da irgendwas, was konkret geplant ist noch als Veränderung in der nächsten Zeit?
Ja, was wir jetzt noch stärker machen als bisher, ist, dass wir die Leute jetzt schon während ihrer Ausbildung ans BRK und an die Bereitschaften ranführen. Das funktioniert jetzt natürlich ganz praktisch, weil Florian und ich beide in der gleichen Bereitschaft sind und wir da ganz gut zusammen Sachen organisieren können. Das heißt, es läuft jetzt ab Januar so, dass die Leute, die momentan ihre Sanitätsausbildung bei uns an der Uni machen, zu den Bereitschaftsabenden von unserer Bereitschaft eingeladen werden, da mitüben können. Wir organisieren einen gemeinsamen Übungstag für alle Leute von der Uni und alle Leute von unserer Bereitschaft und versuchen da dann einfach schon mal wirklich auf der persönlichen Ebene Kontakte herzustellen. Gar nicht so sehr mit dem Bezug, hey, kommt doch unbedingt ins Rote Kreuz, sondern eher so ein, hey, wir bieten was für euch an, das bringt euch was für die Ausbildung. Und wenn ihr da nette Leute kennenlernt und dann mehr Interesse habt, dann bleibt doch dabei, wir freuen uns drüber, aber wenn nicht, dann ist auch voll okay. Also wir versuchen da diesen Kontakt zwischen Uni und BRK, soweit wir das auf unserer kleinen lokalen Ebene machen können, noch stärker auszubauen.
Okay. Chris, Alinor, wie geht's weiter in Germersheim? Ist da was geplant an Veränderungen?
An größeren Veränderungen glaube ich nicht. Wir haben mal wieder so die Herausforderung, die wir sehen, dass einige unserer Campus dann nicht schon gesagt haben, so lange studiere ich noch und dann bin ich weg, überlegt mal und wir müssen mal wieder Werbung machen. Also so Werbung, ich glaube, das ist ein stetischer Prozess, dass wir immer mal wieder Leute ansprechen müssen. aber ansonsten an strukturellen Änderungen oder so braucht es zurzeit, denke ich, keine. Außer du widersprichst mir, Alino.
Nö, würde ich genauso sehen. Also für mich ist das jetzt persönlich so, bei mir ist das Studium jetzt irgendwann auch rum. Und dann werde ich vermutlich auch aus Germersheim wegziehen. Das finde ich natürlich sehr schade. Und ich hänge auch wirklich an dem Projekt mit den Campus-Sanitätern und mit dem Roten Kreuz, weil ich da auch von Anfang an dabei war. Aber ich denke auch, so wie wir das im Moment machen, läuft das eigentlich ganz gut. Natürlich ist es immer ein Thema, wo man mehr Leute herkriegt. Aber ich denke, dass das da durchaus Interesse gibt und dass das Konzept, wie wir das im Moment machen, auch funktioniert.
Ja, vielleicht an deinem Beispiel, Anino, wenn du jetzt eben dann wohl jobbedingt halt irgendwo hinwechselst, hast du das Gefühl, dass du dann da dort auch mal schaust, hey, gibt es da auch eine Rotkreuzgemeinschaft, bei der ich mich irgendwo engagieren kann, oder ist das jetzt eher nicht die Priorität dann?
Auf jeden Fall. Also, weil ich vermutlich als Freelance-Dolmetscher arbeiten werde, muss ich dann mal schauen, wie viel ich da bin, wie regelmäßig ich da bin. Aber das wäre auf jeden Fall was mir hier sehr viel gebracht hat und was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich auf jeden Fall sagen würde, das ist was, wo ich mich auch in der Zukunft weiter engagieren will.
Und das ist ja das Gute, dass es die internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung ja in über 190 Ländern auf der Welt gibt. Das heißt, es gibt eigentlich kaum einen Ort, wo es dich hinverschlagen könnte, wo es nicht irgendwie was vom Roten Kreuz oder Halbmond gibt. Genau. Vielleicht jetzt am Schluss noch eine Frage erstmal an die Germersheimer. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben zum Thema Campus Sunnies oder irgendwas, wo ihr sagt, das wollten wir unbedingt noch erwähnen?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, das meiste haben wir angesprochen. Mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein, was wir vergessen hätten.
Dir auch nicht, Alino?
Mir auch nicht. Nein, okay. Mir auch nicht.
Julia, wie schaut's bei dir aus? Irgendwas, was wir unbedingt noch sagen müssen?
Ja, ich hätte vielleicht noch eine Kleinigkeit an die Germersheimer. Falls es euch mal zufällig nach München verschlagen sollte, dann seid ihr natürlich ganz herzlich eingeladen, entweder bei den Astasanis vorbeizuschauen oder natürlich auch bei uns in der Bereitschaft vorbeizuschauen. Falls ihr euch mal angucken wollt, wie das Ganze vor Ort wirklich so aussieht und wir uns ein bisschen unterhalten wollen, das würde mich freuen. Also sagt gern Bescheid, wenn ihr in der Nähe seid.
Das fände ich sehr interessant. Vielen Dank.
Gilt natürlich umgekehrt auch, wobei wahrscheinlich Germersheim weniger die Metropole ist, in der man mal in Zukunft aus Zufall landet.
Dankeschön, ich merke es mir auf jeden Fall.
Genau, man weiß es nicht.
Außerdem hast du es ja vorhin auch ganz schön beschrieben. Ich habe parallel mal so ein bisschen den Wikipedia-Artikel mir angeschaut. Also zumindest auch schon mal die Festung und so weiter. Das schaut ja schon beeindruckend aus. Das heißt, das ist wahrscheinlich schon auch eine Reise wert, mal nach Rheinland-Pfalz quasi zu kommen. Eine Frage, die sich an euch drei richtet, und ich würde es jetzt in umgekehrter Reihenfolge machen, also mit der Julia starten. Was ist denn dein bisher schönstes Rotkreuzer-Erlebnis gewesen?
Oh, das ist schwierig. Da gibt es nämlich wirklich, wirklich viele mittlerweile.
Du darfst auch mehrere nennen. Wir haben Zeit. Das Band ist unendlich.
Ich glaube, was für mich am schönsten ist, und es ist nicht ein Erlebnis, sondern es passiert immer und immer wieder, ist, wenn ich auf einen Sanitätsdienst gehe und da ist jemand, den ich selber ausgebildet habe, der bei mir in einem Sanitätskurs war und dann zu mir kommt und sagt, hey, ich erinnere mich noch, ich habe bei dir den Sankurs gemacht. Das hat echt Spaß gemacht und ich bin immer noch mit Begeisterung dabei. Das ist jedes Mal wieder wirklich toll.
Alino, was würdest du sagen? Was ist dein schönstes Rotkreuz-Erlebnis?
Ich würde sagen, das erste Mal, als ich mit einer Patientin alleine war, da musste ich gar nichts Schwieriges machen, aber ich habe gedacht, oh Gott, schaffe ich das? Kann ich das? Was mache ich jetzt? Und dann haben wir uns ganz ruhig unterhalten und es hat alles gut funktioniert und ich bin da wirklich rausgekommen und habe gesagt, da konnte ich jetzt verwenden, was ich gelernt habe, und ich habe auch was Sinnvolles für sie getan.
Woran erinnerst du dich, Chris?
Ich glaube, in grauer Vorzeit schon, im Jugendrotkreuz, glaube ich, so eine Story, die auch viele kennen, waren wir auf so einem Kreisentscheid und waren quasi der Underdog. Keiner hat mit uns gerechnet, neue Gruppe zum ersten Mal dabei und haben da dann tatsächlich gewonnen und durften dann auch zum Bezirksentscheid. Und das war einfach eine super Zeit und auch eine tolle Truppe. Und der Witterli, der auch in der Gruppe mit dabei ist, der ist jetzt mein stellvertretender Bereitschaftsleiter. Also hat nicht nur mich geprägt anscheinend.
Ja, über die Wettbewerbe haben wir tatsächlich auch schon mal eine Folge gemacht. Da hatten wir auch letztes Jahr eben eine Gruppe aus München, die recht erfolgreich war bis oder sehr erfolgreich war und bis zur Bundesebene eben sich durchgekämpft hat. Und deswegen kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Jetzt ganz am Schluss, die letzte Frage an euch alle drei ist, habt ihr noch irgendwelche Tipps für neue Rotkreuzlerinnen oder neue Mitglieder? Fangen wir vielleicht beim Chris an.
Also mein Tipp wäre, schaut euch einfach mal an, was es denn so gibt und traut euch dann auch frühzeitig, also sage ich auch allen, die bei uns neu auftauchen, traut euch frühzeitig zu sagen, ist vielleicht doch nicht so die Gruppe, ich gehe nochmal in eine andere Bereitschaft, schau mir da die Gruppe an. Also ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass du dich wohlfühlst mit dem, was du tust, dass du den Eindruck hast, du kommst da an in der Gruppe und auch in der Tätigkeit. Und da ist keinem was geholfen, sich da irgendwie krampfhaft zu sagen, okay, muss in meinem Ort sein. Wenn jemand sagt, passt von der Gruppendynamik nicht so sehr oder so und ich wechsle dann nochmal, dann bin ich auch immer glücklich, weil ich glaube, jeder, der sich irgendwo engagiert, ist ein Mehrwert für uns alle.
Mhm. Dankeschön. Alinor, wie schaut's bei dir aus? Was wäre dein Tipp für neue KollegInnen, Rotkreuzlerinnen?
Fragen zu stellen und keine Angst zu haben, dass man blöd aussieht oder dass die anderen denken, warum weiß sie das eigentlich nicht? Ich fand das vor allem so mit den Abkürzungen, aber auch mit vielen medizinischen Sachen, wo alle anderen so mitgenickt haben und ich gedacht habe, Sekunde, und mich dann gemeldet habe und gesagt, könnte mir das jemand erklären? Weil man da, wenn man lange dabei hat, auch manchmal so ein bisschen den Blick dafür verliert, was jetzt für andere vielleicht nicht offensichtlich ist.
Ja, das ist ein wichtiger Tipp. Wir versuchen es hier im Podcast auch immer wieder, diese ganzen Abkürzungen, die in der Rotkreuzwelt fast schon in Fleisch und Blut übergehen, eben dann aufzulösen. Aber auch uns, man wird da auch, glaube ich, mit der Zeit dann so ein bisschen betriebsblind. Deswegen muss man sich da immer so ein bisschen dazu zwingen, das dann auch konsequent zu tun. Und das gelingt uns wahrscheinlich auch nicht immer, aber wir versuchen es zumindest. Deswegen aber auch ein ganz wichtiger Tipp von dir. Und Julia, last but not least, was wäre dein Tipp?
Ich würde allen gerne mitgeben, glaubt an euch selber und traut euch was zu, weil am meisten lernt man, indem man Sachen einfach macht. Und ich glaube, jeder hatte mal so den Moment, wo er sich gedacht hat, oh, in der Theorie habe ich das zwar gelernt, aber kann ich das wirklich, sollte es jetzt nicht vielleicht doch besser der andere machen, der schon länger dabei ist? Also traut euch selber, dass ihr wirklich was könnt und macht Sachen und dann seht ihr, dass ihr das garantiert ganz super macht und dass ihr dann immer mehr lernt.
Super, vielen Dank auch dafür. Gut, Gabriel, ich weiß nicht, hast du noch was am Schluss, was du noch loswerden möchtest?
Nee, ich glaube, wir haben das ganz rund gebracht und hatten ja, glaube ich, schon auch das jetzt eben mit zwei Beispielen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Ich fand es total spannend, auch die Bezüge zueinander dann zu sehen. Also genau, für mich passt's.
Schön. Dann geht ein Dank raus an euch vier, an Alinor, an Chris, an Julia und auch an Gabriel für eure Zeit und auch, dass ihr eure Erfahrungen und euer Engagement mit uns geteilt habt. Das war auch wieder ein sehr spannender Einblick auch für mich und ich glaube auch für den Gabriel eben in eine vergleichbare Tätigkeit, aber eben auch schon mit unterschiedlichen Akzenten und auch eben Perspektiven. Und deswegen vielen Dank für eure Zeit und fürs Dabeisein.
Gerne.
Von mir auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Na, vielen Dank.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.